Sie hören das Radio 1 Medienmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und weiter geht's mit Christoph Käse. Er ist nicht nur Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG. Er vertritt auch gemeinsam mit Professor Schweizer von Bode alle deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Fragen des Urheberrechts. Und er ist zudem auch noch selbst Blogger. Also er ist in beiden Sphären unterwegs. Aber er twitterte letzten Sonnabend, während CC-Chef Markus Begida gegen Urheberschutz demonstriert, hier ein Vorschlag, wie CC-Urheber besser schützen könnte. CC heißt Creative Commons und diese Idee erklärt Christoph Käse gleich selbst und auch so ein bisschen die Konfrontation, die er hat mit Menschen, die gegen ACTA, dem Anti-Piraterie-Abkommen, demonstrieren.
Markus Beckedahl hat nicht nur die Proteste maßgeblich organisiert am Wochenende gegen ACTA, sondern ist in einer anderen Funktion auch, man könnte sagen, Botschafter für ein Lizenzmodell, das aus den USA gekommen ist. Das heißt Creative Commons. Creative Commons halte ich persönlich und beobachte seit Jahren für ein sehr intelligentes System. Was macht Creative Commons? Creative Commons gibt dem Urheber, dem Journalisten, dem Musiker, dem Filmemacher die Möglichkeit, sein Werk auf eine ganz bequeme Art und Weise legal zu lizenzieren. Wie geschieht das? Indem man unter das Werk, sagen wir das Foto oder den Artikel, einen Link stellt, wo drauf steht, dieses Werk darf unter folgenden Bedingungen genutzt werden. Da gibt es 4 Bedingungsformen. Das eine beispielsweise ist, du darfst es benutzen, darfst es zitieren, darfst es auch weiter bearbeiten, aber nur, wenn du meinen Namen verwendest. Du darfst das lieber Nutzer tun, aber nur, wenn du es unter gleichen Bedingungen weitergibst. So gibt es insgesamt 4, ich nenne sie Attribute, die in 6 Lizenzkombinationen zusammengestellt ist. Und wenn man jetzt ein Werk ins Internet stellt, kann man sagen, dies soll unter folgender Lizenz nur möglich sein. Das ist ein im Rahmen des Urheberrechts stattfindendes Vereinfachungsverfahren zur Erteilung von Lizenzen. Das finde ich grundvernünftig. Aber Creative Commons hat aus meiner Sicht einen Nachteil. Es ist bisher nicht verbunden mit Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sondern alle Lizenzformen, die da sind, stellen immer darauf ab, dass es kostenlos genutzt werden kann. Aus meiner persönlichen Sicht wäre Creative Commons mit sehr einfachen Möglichkeiten zu erweitern, auch für die kommerzielle Nutzung. Und damit würde es auch die Möglichkeit geben können, dass Menschen mit dem Werk ihres Geistes Geld verdienen können. Und ich habe in meinem Blog während der ACTA-Konferenz, habe ich die Zeit genutzt dafür, an diesem Wochenende aufzuschreiben, wie ich mir vorstellen könnte, dass durch ganz einfache Lizenzerweiterung bei Creative Commons auch eine Möglichkeit besteht, dass man Geld bezahlt. Also beispielsweise könnte ein Zeichen sein, so ein kleines Eurozeichen mit einem Kreis drumherum, wo meinetwegen 50 Euro daneben steht. Das würde bedeuten, man darf das nutzen, man muss nicht vorher nochmal getrennt fragen, aber wenn man es benutzt, muss man dem Urheber da 50 Euro überweisen.
Aber inwieweit hat das Ganze mit der ACTA-Problematik zu tun? Die Kritiker sagen ja, ACTA wurde zwar ursprünglich erfunden, um Piraterie zu bekämpfen, um Werte, auch das Wort geistiges Eigentum ist da noch so ein bisschen umstritten, ob es das überhaupt gibt, aber inwieweit Werte geschützt werden können. Und sie befürchten, dass mit dem Schutz auch eine Überwachung einherkommt. Denn man muss ja irgendwie untersuchen, was ist denn schützenswert, und dann muss man praktisch in Echtzeit das Netz scannen. Das sind, glaube ich, so die grundsätzlichen Befürchtungen. Wo könnte da aus Ihrer Perspektive ACTA sinnvoll schützen, ohne die Befürchtungen der Protestierer, der Demonstranten zu brüskieren?
Nee, das, was die Protestanten sagen, steht einfach in dem Text nicht drin. Den Text kann man sich sehr leicht herunterladen, das sind knapp über 50 Seiten. Und bisher in der Debatte hat mir noch niemand eine Stelle zeigen können, die auch nur im Ansatz das belegt, was von der Protestbewegung jetzt am vergangenen Wochenende behauptet worden ist. Und das ist nicht nur meine Meinung. Beispielsweise der nun wirklich nicht als konservativ verschriene Autor Herbert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung einen wirklich glänzenden Leitartikel zu dem Thema geschrieben, wo er genau die gleiche Meinung vertreten hat. Es steht einfach schlicht nicht drin. Deswegen ist ACTA einfach das falsche Gesetz, es ist noch nicht mal ein Gesetz, sondern ein internationales Abkommen, sich daran abzuarbeiten. Was ist ACTA? ACTA ist ein internationales Handelsabkommen, das bestehende Handelsabkommen erweitert. Es enthält überhaupt gar keine konkreten Vorschriften, sondern legt nur einen Rahmen fest, innerhalb derer die Vertragsparteien ihre Gesetzgebung ausgestalten sollen. Nun ist es so, dass das, was dort gelegt wird als Richtlinie in der Europäischen Union und ganz besonders in Deutschland schon längst Gesetz ist. Nichts davon ist neu. ACTA enthält nicht eine einzige Vorschrift, eine einzige Idee, einen einzigen Grundsatz, der in Deutschland neu in das Recht eingeführt werden sollte, sondern was tut ACTA? ACTA er schafft einen Weltstandard und bringt andere Handelsräume, und deswegen ist es als internationales Handelsabkommen so wichtig, auf den Stand des europäischen Rechtes. Das bedeutet, wir erleben hier mit ACTA eigentlich eine sehr begrüßenswerte Harmonisierung von Urheberrecht, Weltstandards. Immer wieder wird ja gefordert, dass, wenn Europa mal vorausgegangen ist und Vorbilder geschaffen hat, dass das auch internationales Recht wird. ACTA ist nicht das zentrale Mittel dafür, sondern ein eher mittelmäßig bedeutendes Zusatzabkommen, das ergänzend zu bestehenden Abkommen wirken soll. Die gesamte Aufregung, die darüber gemacht wird, ist völlig übertrieben. In Deutschland hat auch die Bundesjustizministerin darauf hingewiesen, daraufhin ist auch im EU-Parlament in der Diskussion sehr häufig hingewiesen worden, verlangt in keinem europäischen Mitgliedsland der Europäischen Union auch nur ein Jota Gesetzesänderung. Warum dafür mit diesem Inbrunst der Empörung und diesen nicht zutreffenden, inhaltlich falschen Vorwürfen so viele Menschen auf die Straße gehen, kann ich mir nicht erklären. Ich kann es mir nur dadurch erklären, dass die wenigsten derjenigen demonstriert haben. Das muss man, ohne jemandem zu nahe zu treten zu wollen, doch schon, glaube ich, einfach festhalten, dass den Text nicht gelesen hat. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum man bei minus 15 Grad auf die Straße geht.
Gilt das auch für die Bundesjustizministerin, die sich sogar über Twitter distanziert hat von ACTA?
Die Bundesjustizministerin, so wie ich sie verstanden habe, hat in dem Video und auch auf ihrer Webseite gesagt und inhaltlich völlig zutreffend gesagt, dass ACTA in Deutschland keine Änderungen des Urheberrechts auslöst. Mehr hat sie nicht gesagt. Eine Distanzierung von ACTA habe ich aus den Worten der Ministerin nicht herausgelesen.
Es war also wortwörtlich in ihrem Twitter-Account nachzulesen, sie distanziert sich. Distanziert.
Sie hat, ich kann das nicht kommentieren, weil ich den Twitter-Tweet nicht gelesen habe. Ich habe nur gelesen, was auf ihrer Webseite steht. Da hat sie das klar in den Kontext zu ACTA gestellt. In der Tat hat sie eine weitere Prüfung zugesagt und daher die Unterschrift zunächst nicht geleistet. Allerdings hat noch gleich am nächsten Tag der Regierungssprecher für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung erklärt, dass die Bundesregierung zu ACTA steht. Und heute haben die in der sogenannten Content-Allianz organisierten Unternehmen der Kreativwirtschaft, darunter übrigens auch die ARD und auch das ZDF, sehr deutlich gesagt, dass ACTA unterzeichnet werden muss, weil es ein begrüßenswerter Vorgang der weltweiten Rechtsharmonisierung ist.
Christoph Käse, wir sind in einem Haus, das auch durch eine LED-Wand davon kündet, dass hier Springer beheimatet ist. Das war vor einigen Jahren der Branche einen Spott wert, indem man gesagt hat, das ist übrig geblieben von den hehren Zielen des Springer-Fernsehens. Nun hat ein Gericht entschieden, dass damals das Verbot der Übernahme ProSiebenSat.1 ein Fehler war aus medienkonzentrationsrechtlicher Sicht. Gibt es Pläne, nun nachträglich sozusagen vielleicht doch Interesse zu zeigen an ProSiebenSat.1 oder anderen Fernsehunternehmen? Man hatte sich ja dann doch verabschiedet von dem normalen klassischen Fernsehen.
Wir haben immer gesagt, dass der Rechtsstreit, den wir fortgesetzt führen, nicht dazu da ist, das alte gescheiterte Geschäft wiederzubeleben, sondern es ging darum, wichtige Rechtsgrundsatzfragen zu klären, höchstrichterlich, die offen waren. Die sind jetzt zu unseren Gunsten geklärt worden. Das ist für die Branche, für den Markt insgesamt sehr wichtig, dass diese Grundsatzfragen geklärt sind. Aber von Anfang an war klar, dass wir daran nicht knüpfen, eine Neuauflage unserer Fusionsbemühungen.
Im Interview für das Medienmagazin gestern aufgezeichnet im Springer Hochhaus in Kreuzberg Christoph Käse, Konzerngeschäftsführer Public Affairs der Axel Springer AG und gemeinsam mit Professor Schweizer von Boda Vertreter aller deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Fragen des Urheberrechts sowie Blogger unter presseschauder.de. Übrigens, die Deutsche Content Allianz war wie gehört darunter, ARD und ZDF forderten gestern Mittag die Bundesregierung auf, das Abkommen zu unterzeichnen, aber leider war so kurz für die Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe von heute. Die ARD und auch das ZDF waren nicht in der Lage, einen Ansprechpartner zu vermitteln. Ich bleibe natürlich dran. She wants-